Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium vom großen Kampf, vom Schatten zum Licht fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Glaube allen Widrigkeiten zum Trotz. Wir haben gesehen, dass der große Kampf vom Schatten zum Licht ein nicht physischer Kampf ist, obwohl er auch den Körper einbezieht. Es ist ein innerer Kampf, der in jedem menschlichen Herzen stattfindet. Die innere Frage der eigenen Identität muss geklärt werden. Wer bin ich? Bin ich Wirkung oder Ursache? Ist und bleibt die entscheidende Frage. Damit ist es eine individuelle Angelegenheit, die nur jeder in sich selbst klären kann. Die Beteiligten jedoch sind auch Gott und alle Wesen, die einen Verstand mit Moral haben. Die Wahrheit über uns selbst erklärt Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Da gibt er die Klarheit, wer wir sind, und bietet jedem Menschen an, aus der Dunkelheit des Selbstbetruges in das Licht der Wahrheit über sich selbst zu kommen. Das ist das, was den großen Kampf ausmacht. Ich muss innerlich aus einem Selbstbetrug in die Wahrheit kommen. Nun, wir haben in der letzten Stunde gesehen, es gibt eine äußere Wahrheit, die nicht des Glaubens bedarf. Die Schöpfung, all das, was sichtbar oder sichtbar gemacht werden kann, muss nicht geglaubt werden. Und darin gehört die Schöpfung, der Mensch, die Existenz von Worten und Taten, das Gesetz von Ursache und Wirkung. All das bedarf keines Glaubens. Es ist die äußere Wahrheit. Alles, was unsichtbar ist und geglaubt werden muss, der Schöpfer, die Deutung, Interpretation von Worten und Taten, die Gedanken und die Identität des Menschen sind innere Dinge, die von außen nicht sichtbar sind. Das Äußere ist objektiv, das Innere ist subjektiv. Um die innere Wahrnehmung richtig zu haben, muss sie sich an der äußeren Objektivität bestätigen. Deshalb hat Gott dem Menschen in den Geist die Identität gegeben, damit sich dieser an der äußeren Objektivität des Gesetzes orientiert. Somit ist die innere Wahrheit gleich mit der äußeren Wahrheit. Es gibt also keine Diskrepanz. Und wir wissen, dass der große Kampf oder die Problematik entstand nur durch eine Veränderung der inneren Wahrheit. Das heißt, die Lüge, der Glaube, man könnte aus einer Wirkung eine Ursache werden, verändert das Innere. Das Äußere bleibt dabei gleich. Aber jetzt orientiert sich das Innere nicht mehr nach dem Äußeren, nach der Objektivität des Gesetzes, sondern nach der eigenen Wahrnehmung. Mit anderen Worten, man wird selbst zum Maßstab. Und damit wird die Außenwelt von meinem guten Dünken wahrgenommen. Und ich schaffe meine eigene Realität. So, das haben wir letztes Mal schon gesehen und deshalb müssen wir definieren, die Selbsttäuschung ist ein falscher Glaube über sich selbst. Und da er innen ist, kann er nur an den äußeren Folgen erkannt werden. Gott erlaubt es deshalb, dass Luzifer und wir leben, damit das, was in uns ist, durch unsere äußeren Taten offenbart wird. So, es muss also nach außen kommen, weil das hier ist ja nicht sichtbar. Es ist versteckt. Ein Mensch kann von außen her so schön und so nett scheinen, während er innerlich voller Betrug ist. Und man kann es ihm dann gar nicht mal anschauen, weil er scheint ja nach außen, wie wenn er der beste Mensch ist. Aber innerlich sieht man das nicht. Deshalb muss dieses Falsche, was so unter dem Guten sich versteckt, hervorkommen. Und Gott erlaubt es den Menschen, seine Kraft zu nützen, um das Böse zu tun, um zu offenbaren, was wirklich im Menschen ist. Deshalb müssen wir die Frage ganz klar kennen und wissen, warum sieht man das Böse? Weil es ja so oder so im Innersten drin ist. Und wenn Gott es uns keine Kraft gäbe, dass wir das Böse tun, würden wir ja nie sehen, dass das Böse in uns steckt. Weil jeder Mensch hält sich ja für gut. Jeder sieht das Böse immer nur in dem anderen. Er sieht es nicht in sich selbst, So wie Jesus sagte, was siehst du denn? Splitter im Auge deines Bruders und siehst nicht den Balken in deinem eigenen Auge. So, hier ist die große Not des Menschen. Das, was innen ist, ist nicht sichtbar. Aber es muss sichtbar gemacht werden und das kann es nur an den äußeren Folgen, die in der Not hervorkommen. Noch einmal, die eine Perspektive sieht das Bild so, wie es ist. Die Ursache macht die Wirkung. Das ist das Gesetz, das ist die Wahrheit, da habe ich eine klare Perspektive. Aus der Lüge sehe ich das Bild umgekehrt. Ich denke, die Wirkung wird zur Ursache. Damit bin ich in einem völligen, wie soll ich sagen, Durcheinander. Das heißt, ich bin entgegengesetzt der Realität. Und das sehen wir in dieser Welt, dass der Mensch denkt, er ist richtig, dabei ist er komplett falsch. Und das einem Menschen zu offenbaren, ist nicht einfach. Deshalb ist Erlösung schwierig. Nicht, dass Gott nicht das Werk der Erlösung vollbracht hätte, das heißt, das Mittel der Erlösung ist da. Darin lag nicht so eine große Schwierigkeit, das zu erreichen. Das hat er zusammen mit seinem Sohn getan. Aber jetzt dem Menschen dieses Angebot zu bringen, damit der Mensch es annimmt, wird schwierig, weil der Mensch hat ja keine Not, es anzunehmen. Er sieht sich ja selbst nicht als in der Not. Und da kommt mir nichts anderes in den Sinn, außer immer wieder Laodicea. Laodicea, Offenbarung 3, ab Vers 14, ist überzeugt, es hat keine innere Not. Ja, im Gegenteil, es sieht alles richtig, denkt es. Dabei sieht es alles verkehrt rum. Sie sieht sich nicht, wie man wirklich ist. Und das ist natürlich jetzt schwierig. Wie soll Gott dem blinden Menschen helfen, seine Blindheit zu sehen? Deshalb sucht er es mit den äußeren Taten. Der kämpferisch ist, der seine eigene Wahrheit den anderen aufzwingen muss, der muss erkennen, er ist in der Lüge. Der, welcher jemanden anders verfolgt, der Angst hat vor Irrlehrern und Irrlehrern, der muss ja die Irrlehrer verfolgen und ist somit in der Lüge. Er denkt aber, seine Lehre ist die richtige. Und dann muss er natürlich auch, wenn es notwendig ist, mit Gewalt vorgehen, um seinen Standpunkt zu erhalten. Oder noch besser, die anderen Menschen vor den Irrlehrern zu schützen. Und damit ist der Mensch, damit gibt Gott dem Menschen zu erkennen, dass er falsch ist. Nur der Verfolger sieht nicht, dass er falsch ist, weil er ist ja überzeugt, er ist in der Wahrheit. Ist nicht so leicht. Der friedlich ist, dann, wenn er in Auseinandersetzung kommt. Weil friedlich sind sie alle, bis man nicht ihnen auf den Fuß tritt. Friedlich in der Auseinandersetzung. Er verfolgt einen Irrlehrer nie, weil der Irrlehrer und die Irrlehrer ihn mit nichts in eine Gefahr bringen. Und er muss nie eine Gewalt anwenden. Er ist immer frei. Das sind die Folgen von den zwei Auswirkungen. So, die größte Schwierigkeit im großen Kampf vom Schatten zum Licht ist die Selbsterkenntnis. Nämlich, dass ich erkenne, dass ich in einem falschen Glauben über mich selbst bin. Das hier ist nur ein Glaube. Jeder Mensch wird geboren mit dieser Identität, an die er glaubt, die er vor den Augen hat. Er hat nichts anderes. Und jetzt muss der Glaube ihn aus dieser Situation herausbringen. So, was tut Gott in diesem großen Kampf? Wir haben gesagt, er ist beteiligt. Ja, er ist derjenige, der in diesem großen Kampf die Hauptrolle spielt für die Erlösung des Menschen. Und wir nehmen die Geschichte vom Nikodemus. Nikodemus ist ein Ältester in Israel. Er ist Teil des Hohen Rates, ist also ein angesehener Rabbi. Und er kommt zu Jesus. Und Jesus spricht zu ihm. Wahrlich, wahrlich, sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, was heißt Neugeburt? Das heißt, das Ding hier kann nicht erlöst werden. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das war die Wassertaufe und die Geburt aus dem Geist. Was von Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Das ist die Wahrheit, es ist das neue Leben Jesu, wie wir gleich sehen werden. Aber er macht hier deutlich, Fleisch ist Fleisch und aus dem Irrtum kann nichts Gutes herauskommen. Nur das, was vom Geist geboren wird, das ist Geist, das ist lebendig. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. So Nikodemus, du musst vom Fleisch in den Geistzustand kommen. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Das heißt, Nikodemus war ein Lehrer, ein Meister, wie Jesus ihn nennt. Und er weiß nicht, dass es eine Neugeburt geben muss. Es muss etwas Altes wegsterben und etwas Neues muss geschehen. Wie kann das sein? Kann es sein, dass es heute genauso ist? Dass wir uns als Christen mit allen möglichen Theorien und Dingen beschäftigen, die außerhalb von uns sind, damit wir ja nicht zu dem Punkt kommen zu sehen, dass wir einen inneren Wandel brauchen? Sind die Lehrer, die wir heute haben, verkündigen sie uns die neue Geburt? Verkündigen sie, dass wir etwas Neues haben müssen, geboren werden müssen von oben, so wie Jesus das hier sagt, diese Geburt, die Jesus sagt, von Neuem, heißt von oben geboren. Das heißt, das Fleisch kommt von Adam. Und die neue Geburt kommt von Christus, der ja von oben geboren ist. Und Jesus erklärt jetzt den Prozess, dem großen Lehrer. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss der Menschensohn erhöht werden. Er muss also ans Kreuz. Der Menschensohn ist gekommen, dass er das alte Leben tötet. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, durch den Glauben kommen wir in den Besitz des neuen Lebens. Weil es muss ja mein Leben werden. Deshalb ist jetzt das Entscheidende, dass wir verstehen, was ist dieser Glaube. Weil ich kann nur durch den Glauben das alte Leben aufgeben und in das neue kommen. Die Christen in den meisten Denominationen glauben, dass das Werk ein äußeres ist. Das heißt, Gott hat außerhalb von uns das Problem gelöst. Und wir müssen das jetzt nur wahrnehmen. Das heißt, wir glauben daran. Und damit ist alles erledigt. Das heißt, wir glauben an eine äußere Tat. Wir nehmen die wahr und sagen, ja, ich glaube. Und dann bist du erlöst. Und das wird so gepredigt. Aber dabei weiß man ja nicht, welches ist denn der falsche Glaube, den ich zuerst kreuzigen muss, damit ich zu dem wahren Glauben über mich selbst komme. Den Christen ist nicht mal bewusst, dass der Kampf im Inneren geht, wer ich bin. Sie glauben, es geht um eine äußere Genugtuung Gottes, der braucht das Opfer seines Sohnes, um uns vergeben zu können. Sie verstehen nicht, dass das Problem ein inneres ist. Deshalb Lasst es uns deutlich lesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt lese ich noch die weiteren Texte, die Jesus dort sagt, weil sie helfen uns zu erkennen, was er meint. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde, das heißt erlöst wird. Das heißt, Jesus kam nicht, um zu verdammen. Er kam nicht, um den Menschen aus die Chance zu nehmen, erlöst zu werden. Er kam, um ihn zu erlösen. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet oder verdammt werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. So hier ist deutlich, der Mensch, der in seinem alten Leben bleibt, ist schon gerichtet. Er ist ja schon verdammt. Er kommt ja nicht raus aus seinem alten Leben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Das heißt, er kommt aus der Lüge zur Wahrheit. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren bös. So, wo ist denn dieses Licht oder diese Finsternis, die die Menschen mehr lieben? Und die Werke zeigen, dass es aus dem Herzen ist. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. So, jetzt ist das, wenn wir nicht verstehen, wo das Problem liegt, für uns ein bisschen eine Herausforderung, das zu verstehen, wenn er sagt, wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. So, wodurch können meine Werke gestraft werden? Durch das Licht. Aber das Licht erleuchtet mich und zeigt mir, dass meine Werke kommen aus meinem innersten Herzen. Und wenn meine Werke aus meinem innersten Herzen kommen, offenbaren sich ja meine Finsternis. Und wenn ich jetzt die Offenbarung meiner Finsternis sehe und nicht zum Licht komme, das mir gezeigt wird, dann bleibe ich ja in der Finsternis. Das heißt, die Menschen möchten, und das in ihrem Irrtum, den Irrtum nach Möglichkeit, dass er nicht hervorkommt. Und so versuchen sie, aus der Finsternis heraus Gott zu dienen. Aber Gott sei Dank, er bringt den Menschen in solche Krisen, dass es nicht anders geht, als dass das Böse aus ihm herauskommt. Und wenn es nicht böse ist im Sinne dessen, dass man böse Taten offensichtlich tut, aber man ist gewalttätig im Sinne dessen, dass man die Meinung eines anderen nicht zulässt. Man verfolgt den, der nicht so denkt, wie man selbst denkt. Das reicht ja schon, dass unsere Werke gestraft werden durch das Licht. So, wir wissen, dass alle Werke von innen kommen. Und ist jemand jetzt in der Finsternis? So liebt er die Finsternis. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht in das Licht, auf das seine Werke nicht gestraft würden. Das heißt, er will sich nicht anhand seiner Werke zurechtweisen lassen, dass etwas in seinem Inneren nicht stimmt. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. So, ihr seht also, der Punkt ist im Menschen. Wer also in sich sieht seine Finsternis, der kommt zum Licht. Er kommt in die Wahrheit und sagt, ich bin und will ein Kind Gottes sein, nicht ein Gott, so wie ich geboren bin. Und der andere, der bleibt in seiner Finsternis, weil er setzt das Licht weg. Er möchte nicht, dass er erkennt, dass in ihm etwas grottenfalsch ist. Was war denn falsch an Nikodemus? Weil Jesus spricht zum Nikodemus. Wo war er denn? Wo stand er? War er auf denen, die das Licht annahmen? Oder war er auf denen, die das Licht nicht annahmen? Und Jesus spricht zu ihm persönlich und er spricht auch zu uns. Der Nikodemus war der, der das Ganze in Frage stellt. Und Jesus sagt ihm zuerst, schau, Nikodemus, du musst von innen, von oben geboren werden. Du brauchst ein neues Leben. Du hast ein inneres Problem. Aber wenn du dieses innere Problem nicht siehst, Nikodemus, dann wirst du nie zu mir kommen. Weil du brauchst mich ja dann nicht. Du hast ja nichts, was du aufgeben sollst und ans Kreuz nageln. Und deshalb dann wollen ein neues Leben. Und Jesus macht das sehr deutlich. Das ist aber das Gericht. Er sagt, ich bin nicht zum Gericht gekommen, das heißt, ich bin nicht zum Verdammnis gekommen. Dennoch führt das, die Botschaft des Evangeliums zu einer Trennung. Dass das Licht in die Welt gekommen ist, das ist das Gericht. Das heißt, das Licht ist in die Welt gekommen, um zu offenbaren die Finsternis. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr, denn das Licht. Schlimm, nicht? Die Menschen liebten die Finsternis mehr, denn das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasse das Licht. So, es ist ja schon interessant, dass die Menschen, die Arges tun, und das mag in ihrem Herzen sein, die hassen das Licht. Das heißt dann, wenn das wahre Evangelium wirklich gepredigt wird, hat es immer Feinde. Weil diese hassen das Licht. Aber es sind genau die Leute, die meinen, sie haben die Wahrheit, die anderen verfolgen. So war es damals und so ist es auch heute. So, wir müssen klar sein. Wo ist unser Herz? Nimmt es das Licht an, dass etwas in uns verkehrt ist und wir ein neues Leben brauchen? Oder will es das alte Leben reformieren? Nikodemus hat 3 Jahre gedauert. Erst als sich das erfüllte, was Jesus ihm vorausgesagt hat, dass der Menschensohn erhöht werden muss. Und als Nikodemus gesehen hat, was mit Jesus passiert ist, da ist er von Neuem geboren worden. Da ist er ein Nachfolger Jesu geworden. Da hat er seine Not gesehen, dass er ein neues Leben braucht. Und hat das Alte aufgegeben. Und wurde arm um Christi willen, aber reich in Christus. Paulus beschreibt es ganz deutlich, dass es ein innerer Prozess ist. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, Gott hatte keine andere Möglichkeit, außer innerhalb des Menschen, dort, wo sich die Finsternis befand, diese Finsternis zu töten, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. So, das ist die Lösung. Das heißt, außerhalb von uns, in Christus, wird in ihm das Problem gelöst, damit nun das Problem auch in mir gelöst werden kann. Der ich nun nicht mehr nach dem Fleische wandle, also neugeboren bin, so vom Geist. So, lasst uns das nochmal persönlich machen. Jeder kann sich seinen Namen hier hinschreiben. Was Christus außerhalb von mir getan hat, wird durch den Glauben in mir vollzogen. Der Glaube ist meiner, das heißt, ich glaube etwas. So legt nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbet. Das ist der alte Mensch, das Fleisch. Was muss ich tun? Ablegen. Es ist ja in mir, ich muss ihn ablegen. Das heißt, ans Kreuz legen. Er muss getötet werden. Und das ist ein Glaubensprozess. Nicht ein äußerer Akt, sondern ein rein innerer Akt. Und ich muss es ersetzen mit dem neuen Leben Jesu, das Leben aus dem Geist, wie es genannt wird in der Schrift. Wie geht das? Erneuert euch aber im Geiste eures Gemüts. Das heißt, Glauben ist eine innere Sache. Ich muss mich erneuern im Geist meines Gemüts. Das heißt, wenn jemand äußerlich an das Opfer Jesu glaubt, hilft es ihm gar nichts. Wenn er denkt, er ist rechtfertigt worden durch Christus am Kreuz und jetzt kann er machen, was er will, sein Leben, die Schuld ist getilgt und er ist jetzt erlöst, dann ist er sehr verloren. Weil es muss etwas in mir geschehen, damit ich erlöst werde. Nämlich eine Erneuerung in meinem Geist. Der David sagte, ich brauche einen neuen Geist und ein neues Herz. Er hat das verstanden, was die Neugeburt anbelangt. Er braucht eine neue Quelle, aus der er lebt. Eine innere Sache. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, das Anziehen des neuen Menschen bedeutet, ich lebe das neue Leben Jesu. Es ist nicht ein Glaube nach außen. Es ist ein Glaube, der das Innere verändert. Und hier hat der Böse wohl großen Erfolg gehabt, dass er die Menschen alle darauf getrichtet hat und ihnen den Verstand, sage ich jetzt mal, raubt, dass man seinen Glauben nach außen führt. Dass man sagt, ich glaube, Jesus ist für mich gestorben. Ich glaube, er hat meine Sünden behoben. Ich glaube, dass er mein Priester ist. Alles Mögliche. Ich glaube es. Das heißt, ich nehme es wahr. Wird es irgendwas verändern? Nein. Weil unser Problem ist ja nicht, dass wir nach außen nicht Jesus wahrnehmen. Der Jakobus schreibt es ja so schön und deutlich. Auch die Teufel glauben und zittern. Das heißt, die äußere Wahrnehmung der Realität ist nicht der rettende Glaube, sondern der falsche Glaube, den ich habe über mich, muss geändert werden in den richtigen Glauben, nämlich, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß nicht manchmal, in welchen Worten ich das beschreiben soll. Aber es geht nicht anders. Der Mensch braucht durch den Glauben eine Veränderung seines Inneren. Nicht die Wahrnehmung, das, was außerhalb von uns geschehen ist. Das ist geschehen. Gott hat die Erlösung außerhalb von uns in Christus geschaffen. Aber sie wird nicht mein werden, wenn nicht das Leben Christi mein Leben wird. Und zwar durch den Glauben lebe ich's. Ich werde erneuert, ich kreuzige mein Gottspielen und lege es ab. Und werde ein demütiger Mensch, so wie Jesus sagt. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. So der Glaube ist über mein Inneres, nicht die Wahrnehmung eines Äußeren. Weil an das, die Wahrnehmung eines Äußeren muss ich nicht glauben. Das ist so, das ist da. Es ist geschehen. Aber ob es in meinem Herzen geschieht, das hängt von meinem Glauben ab. So fassen wir zusammen. Glauben allen Widrigkeiten zum Trotz bedeutet für mich, und ich mache es persönlich, egal was mir begegnet, welcher Umstand auch immer aus mir den Irrtum meines Herzens herausholt, ich gebe den Glauben an den völligen Sieg nie auf, weil es ist ein Inneres verändern. Von innen heraus müssen wir erneuert werden, nicht von außen nach innen. Von innen Durch den Glauben muss ich ein neues Leben leben. Wie unmöglich es auch aussehen mag, dass ich jeden völligen Sieg erreiche, der Glaube, dass ich ein Kind Gottes bin, wird mir den Sieg bringen. Ist ein Glaube. Aber er wird mit sich die Werke bringen. Egal, was ich versuche zu tun, habe ich nicht zuerst in meinem Herzen das neue Leben Jesu. Wenn das alte Leben, das zwar zum Teil gekreuzigt ist, die Teile, die noch nicht gekreuzigt sind, hervorkommen, dann bin ich in der Gefahr, dass ich denke, das bringt ja nichts. Ich werde es eh nicht schaffen. Deshalb glauben die meisten Christen nicht an den völligen Sieg, weil sie denken, der Sieg wird durch Werke erreicht. Der Sieg wird durch den Glauben erreicht. Aber diesen Glauben auszuüben, wie ich ihn ausüben soll, dass er mich vorwärts bringt, das ist das Geheimnis des Lebens. Wie ich weiß, wer ich bin und wie ich mich untersuche, an welcher Stelle ich Gott spiele, das ist das, was ich lernen muss. Und ich möchte, dass wir das verstehen, weil es ist entscheidend. Umsonst glauben wir an die Dinge außerhalb von uns, an die müssen wir nicht glauben. Dass Jesus gestorben ist, da muss keiner glauben. Weil es ist ja geschehen, es ist da, es ist sichtbar, es ist beweisbar sogar. Aber ob ich sein Leben lebe, das kann ich nur durch den Glauben. Dass er und ich eins werden in meinem Herzen, ist nur durch meinen Glauben möglich. Und aus diesem Glauben kommen die Werke. So, wir haben noch einige Stunden vor uns, dieses Studium zu vertiefen, und ich hoffe, Gott hilft uns, und ich bete darum, dass wir es verstehen. Dass wir nicht denken, es ist, wir müssen festhalten an äußerlichen Dingen. Wir müssen nur im Innersten verändert werden, dann ist das Äußere auch richtig. Ist aber das Innere nicht richtig, wird das Äußere dann, wenn die Krise am stärksten ist, hervorkommen, und die Menschen werden beweisen, ob sie glauben, dass sie Gott sind oder ob sie glauben, dass sie ein Kind Gottes sind. Die Krisen offenbaren die Realität des Herzens. Deshalb sollten wir für sie dankbar sein. Und was immer sie noch aus uns herausholen, uns nie zum Verzagen zu bringen, dass der völlige Sieg nicht mehr weit ist. Jedes Mal, wenn, das habe ich täglich in meine Nöte dem alten Leben sehe und diese Erneuerung in meinem Sinn durchführe, denke ich immer jetzt, und habe diesen Glauben und diese Hoffnung, es ist nicht mehr viel von dem hier übrig geblieben. Es nur noch ein bisschen. Und dann ist fertig. Und dann kommt das Nächste, was noch tiefer ist, und ich denke, meine Güte, was, wie viel steckt da noch in mir, was Böses hervorkommt? Und dann mag mal manch einen Gedanke kommen des Verzagens. Aber den will ich nicht zulassen. Ich bin ja einen Weg schon gegangen, über fast 21 Jahre. Und da möchte ich nicht aufhören. Der Glaube, dass ich ein Kind bin, verbindet mich mit meinem Vater, und mit ihm zusammen wird das hier eines Tages Vergangenheit sein. Es wird nicht mehr vorhanden sein. Und ich werde leben aus der Wahrheit über mich selbst und das in der größten Krise, die vor uns liegt, offenbaren. Das ist unsere Zukunft. Und ich hoffe, dass du zusammen mit mir das auch so verfolgst. Amen.